eine Betrachtung des Psalms 90 und sind gespannt auf deine Ausführungen, Gerhard. Und wir haben dich ja vor einigen Jahren gehört, das ist jetzt wieder lange her, aber wir freuen uns, dass du da bist.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, euch hier zu begrüßen und wieder einmal unter euch zu sein. Wie schon angekündigt, vor längerer Zeit war ich schon mal hier. Ich bin gestern mit meiner Frau und meiner Tochter aus dem schönen Kanton Bern in das auch schöne Heiden gereist. Und gestern Abend haben wir schöne Zeit mit Erwin und Irene verbracht, haben zusammen gesprochen, weil ich war doch vor Jahren auch einmal in Thailand bei Erwin. Und als wir so darüber gesprochen haben und gerechnet haben, da ist mir bewusst geworden, hey, das ist ja schon 25 Jahre her. Und so schnell vergeht die Zeit. In meiner Erinnerung war das so vor einigen Jahren. Und vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, wie schnell vergeht doch die Zeit. Mein Großvater, als er noch lebte, der sagte immer, ach, wo sind all die Jahre geblieben? Das waren so seine Worte im Alter. Und vielleicht geht es euch auch so. Einige von euch sind schon älter als ich. Ihr könnt auf eine noch längere Zeit zurückblicken. Und sicher werdet ihr zustimmen, wenn wir heute Psalm 90 lesen und wir dort lesen, dass die Zeit vorbeieilt. Es ist, wie wenn wir einfach so davonfliegen würden. So schnell geht alles. Und das ist ja nicht nur schön, das hat auch ein bisschen beides. Irgendwie stellt sich auch die Frage, was macht dann das alles für Sinn? Alles geht so schnell vorbei. Und wenn man älter wird, merkt man auch, es geht irgendwie so auf ein Ende zu. Es wird dann nicht immer so weitergehen. Und das sind auch die Gedanken, die in denen es in Psalm 90 geht. Und wir möchten diesen Psalm dann zusammen lesen. Ich möchte den Titel darüber setzen, Aufblick zu Gott. Es ist gut, wenn wir uns zuerst ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Mose hat ja diesen Psalm geschrieben und wahrscheinlich hat er diesen Psalm ganz am Ende geschrieben, nachdem sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind mit dem Volk Israel. Mose ist ja in Ägypten geboren worden, er ist von der Tochter des Pharao aufgezogen worden und in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet worden. Für seine Zeit war er wahrscheinlich ein hochgebildeter Mann. Und so mit 40 Jahren wollte er sich seiner Lebensaufgabe widmen und wollte seinem Volk helfen. Die waren nämlich versklavt unter den Ägyptern. Aber dieser Versuch ist gescheitert. Er musste dann das Land fluchtartig verlassen. Und die nächsten 40 Jahre, die verbrachte er dann in der Wüste als ein einfacher Hirte. Das ist nicht eine einfache Aufgabe, es ist oft eine einsame Aufgabe, eine gefährliche Aufgabe, einfach da zu den Tieren zu schauen. Und vielleicht auch als ein gebildeter Mann war es manchmal auch eine langweilige Arbeit. Vielleicht dachte er, wie vertue ich da meine Zeit als Hirte, ja, bei diesen Schafen. Und dann eben nach 40 Jahren hat es endlich wieder eine Änderung gegeben und Gott hat ihn berufen. Er ist nach Ägypten gegangen und ihr kennt die Geschichte, wie Gott geholfen hat, dass das Volk befreit wurde, aus Ägypten herausziehen konnte. Und Mose hat sie bis zu dem Berg Sinai geführt und dort hatten sie eine ganz spezielle Begegnung mit Gott. Gott hat einen Bund mit ihnen gemacht, er hat ihnen versprochen, sie in das verheißene Land zu führen, sie zu segnen. Und so sind sie dann weitergezogen bis an die Grenze von diesem Land, bis nach Kadesh Barnea. Und dort hat plötzlich das Volk gestreikt. Sie haben zwar gesehen, was Gott getan hat, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat, aber nun glaubten sie es nicht, dass Gott sie auch in das verheißene Land bringen konnte. Sie haben sich geweigert, in das Land zu gehen. Sie dachten, wir gehen besser wieder zurück und leben als Sklaven in Ägypten. Und das hat Gott erzürnt. Und Gott hat eine Strafe gegeben. Sie sollten die nächsten 40 Jahre in der Wüste verbringen. Und in diesen 40 Jahren sollten alle Leute, die zu diesem Zeitpunkt älter als 20 Jahre waren, sterben. Und so kommt wieder so eine Serie von 40 Jahren im Leben von Mose, die er einfach in der Wüste verbringt. Und er wartet nur, bis einfach alle anderen gestorben sind. Das ist der Sinn von dieser ganzen Reise, 40 Jahre lang. Wie ist es ihm gegangen? Wahrscheinlich hat er auch gedacht, ich verliere meine Zeit. Die Zeit läuft einfach so vorbei, aber ich kann gar nichts daraus holen. Ich muss einfach hier sein. Und vielleicht geht es ja manchem von euch manchmal auch so. Wir sind so in unseren Pflichten, in unserem Alltag. Es läuft so, wir können gar nicht alles bestimmen. Und so verlieren wir so unsere Zeit. Sie läuft einfach ab. Wie gehen wir damit um? Wie geben wir unserem Leben einen Sinn, eine Bedeutung? Ja, wie ist Mose damit umgegangen? Mose ist so damit umgegangen, dass er diesen Psalm 90 geschrieben hat. Und in den ersten Versen des Psalms, da richtet er seinen Blick auf zu Gott, zu dem Ewigen. Und dann richtet er seinen Blick auf die Vergänglichkeit des Menschen, wie er vergeht. Und er schließt dann auf die Ursache von dem Problem, schaut, was ist dann das Problem, warum ist es so? Und dann zieht er seine Lehre daraus und richtet seine Bitte an Gott. Wir wollen diesen Psalm miteinander lesen. Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf am Morgen, dem sprossenden Grase gleich. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt und unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir verbringen unsere Jahre wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Ja, das ist dieser wunderschöne Psalm, den wir heute hier vor uns haben. Und wir haben gesehen, wie Mose hier betet. Ein Gebet von Mose. Mose wird ein Mann Gottes genannt. Es war ein Mann, ein Mensch, der in einer Beziehung mit Gott lebte, der Gott kannte, der in Gottes Auftrag tätig war. Und so sollen auch wir Männer und Frauen Gottes sein. Männer, die für Gott da sind, die Gott kennen. Und dazu gehört es, dass wir auch Beter sind, wie eben der Mose, der dieses Gebet aufgeschrieben hat. Es ist so persönlich, dieses Gebet. Mose nimmt uns hier mit in seine Gebetskammer und lasst uns hören, was er betet. Und wir können aus seinem Gebet für uns lernen. Zuerst erhebt er seinen Blick zu Gott. Und er wird sich bewusst, mit wem das er spricht, zu wem das er betet. Es ist Gott, es ist der Ewige. Und es ist immer gut, wenn wir in unseren Gebeten uns auch bewusst machen, zu wem das wir beten. Dass es der allmächtige Gott ist, der Ewige. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen. Wir haben alle eine Wohnung. Und jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, da gehen wir gerne an den Schatten in die Wohnung. Und im Winter, wenn es kalt ist, da suchen wir Schutz vor der Kälte in unserer Wohnung. Oder wenn wir zu viel Betrieb haben, dann ist es auch schön, einmal in die vier Wände sich zurückziehen und ein bisschen die Zuflucht dort zu haben. So eine Wohnung ist eine Zuflucht, ein Ort, wo wir uns geborgen fühlen. Und für Mose ist das Gott. Ein Ort, wo er sich geborgen fühlt, ein Ort, wo er zu Hause ist. Das war nicht nur bei Mose so, sondern das war schon immer von Generation zu Generation. Mose konnte zurückdenken an Abraham, an Isaak, an Jakob. Die hatten keinen festen Wohnsitz, die sind mit ihren Zelten umhergezogen, aber sie hatten ein Zuhause und eine Zuflucht bei ihrem Gott. Es war aber auch in seiner Generation, in den Leuten, die in schwierigen Situationen in Ägypten lebten. Und es war gewiss, es wird auch in der zukünftigen Generation sein. Und auch bei uns ist es so. Wir können unsere Zuflucht bei Gott haben. Wir können bei ihm ein Zuhause haben. Und dieser Gott ist ein ewiger Gott. Mose vergleicht das hier so mit den Bergen. Und wenn wir die Berge sehen, wir wohnen in der Nähe des Berner Oberlands, dann natürlich können wir die Berge sehen. Und für mich ist das so etwas Majestätisches. So, diese Berge, die waren doch gefühlt immer da. Schon die Großväter haben diese gleichen Berge gesehen. Und trotzdem erfahren wir hier, ehe die Berge geboren waren, Gott war schon vorher. Diese Berge, die wurden einmal gemacht, aber Gott, der war schon vorher. Schon bevor diese Erde geschaffen ist. Und Mose schreibt hier von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Er sagt nicht, Gott war einmal. Nein, Gott ist. Er ist nicht abhängig von der Zeit. Egal, ob etwas lange Zeit her ist oder ob etwas in Zukunft ist, er ist nicht abhängig von der Zeit. Er war schon immer, er ist immer und ist immer der Gleiche. Und darum bleibt er auch ein Zufluchtsort, wo wir uns darauf verlassen können. Es ist nicht eine Wohnung, die irgendwann renoviert werden muss und wir müssen wegziehen, sondern er ist etwas Bleibendes. Und wenn wir das mit uns Menschen vergleichen, mit unserer Vergänglichkeit, dann wird unser Leben noch kürzer. Und in Vers 3 haben wir gelesen, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Der Mensch kehrt zum Staub zurück. So drückt es Mose aus, wenn wir sterben. Nun, zurückkehren, das machen wir an einen Ort, wo wir vorher waren. Und nun sagt Mose, der Mensch kehrt zum Staub zurück. Er erinnert sich daran, wie Gott die Menschen gemacht hat. Wie Gott aus Erde die Menschen geformt hat. Und dann hat er ihnen den Atem des Lebens eingehaucht und der Mensch ist zu einer lebendigen Seele geworden. Ja, das ist demütig. Wir sind aus Staub, aus Erde wurden wir gemacht. Und wenn unsere Zeit abläuft, dann wird unsere Seele zu Gott zurückkehren und unser Körper wird wieder zerfallen in die gleichen Elemente und es wird nur Staub zurückbleiben. Das macht uns demütig. Und das war auch das, was Mose jeden Tag erlebt hat. Diese 40 Jahre in der Wüste warten, bis alle gestorben sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass das ein Millionenvolk war, mehrere Millionen wahrscheinlich, eine Hochrechnung, wenn wir die Zählung der wehrmäßigen Männer hochrechnen, kommt man darauf, dass es ein stattliches Volk sein musste. Und dann sind da in 40 Jahren alle gestorben, die zu diesem Zeitpunkt älter als 20 waren. Dann hat das jeden Tag Beerdigungen gegeben. Da wurden jeden Tag Menschen auf der Bahre hinausgetragen aus dem Lager und in dem Staub der Wüste beerdigt. Und Mose hat jeden Tag gesehen, der Mensch kehrt zum Staub zurück. Dieser Fluch, der auf dieser Menschheit liegt, vom Staub bist du genommen, zum Staub wirst du zurückkehren. Das musste Mose jeden Tag sehen. Und da waren seine Nachbarn dabei, da waren seine Familie dabei. Er war davon vertroffen. Und auch uns betrifft das, weil wir sehen, Menschen sind nicht für immer da. Der einzige Trost, den ich hier innen sehe in diesem Vers, ist du. Es ist Gott, der den Menschen zurückkehren lässt. Es ist nicht das Schicksal, das das Leben abschließt. Es ist nicht Zufall, wenn ein Leben zu Ende geht, sondern Gott hat es unter Kontrolle. Er führt es. Und wenn die Zeit da ist, ruft er die Menschen zurück. Und wenn wir das eben vergleichen mit Gottes Ewigkeit, dann können wir uns das gar nicht vorstellen. Ewig, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Darum nimmt Mose in Vers 4 eine Zahl, 1000 Jahre. 1000 Jahre, das ist immer noch lange. Vor 1000 Jahren, da war noch nicht einmal die Eidgenossenschaft. Also das ist eine unglaublich lange Zeit. Wir können uns das auch nicht vorstellen. Aber für Gott ist das wie der gestrige Tag. Er erinnert sich noch an alles, wie wenn es gestern war. Was gestern war, das wissen wir noch ziemlich genug, ziemlich gut. Aber wenn es dann eben mehrere Jahre sind, dann vergessen wir verschiedene Dinge. Aber für Gott ist alles klar. Weil er ewig ist, ist für ihn die ganze Zeit überblickbar. In Vers 5 lesen wir, du schwemmst sie hinweg. Und das ist so eben die Hinfälligkeit des menschlichen Lebens. Plötzlich ist es zu Ende, wie in einem Bach, wenn wir so einen Bergbach sehen, wenn wir da etwas in das Wasser werfen, das ist einfach in einem Nu weg. Im Berner Oberland hat es dieses Jahr einen schrecklichen Unfall gegeben. Da gibt es den Giesbachfall, das ist ein schöner Wasserfall. Viele Touristen gehen auch dorthin und schauen sich den an. Und da hat sich auch eine Familie dieses Schauspiel angesehen und plötzlich ist der Vater mit seinem Kind, ich weiß nicht, gestolpert. Auf jeden Fall ist er in diesen Wasserfall gefallen und einfach verschwunden. In der Zeitung war geschrieben, dass die Frau oben gestanden ist und gesagt hat, wo kann ich meine Familie finden? Die waren einfach weg. Es ging mehrere Tage, bis der Mann gefunden wurde und noch länger, bis das Kind endlich gefunden wurde. So hinfällig ist das menschliche Leben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kann uns nichts mehr aufhalten. Dann sind wir einfach weg. Mose vergleicht es wie der Schlaf. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen letzte Nacht. Erinnert ihr euch noch, wie ihr geschlafen habt? Nein, wenn wir gut geschlafen haben, dann das war einfach gut, aber das hat keine Bedeutung mehr. Noch wenn wir einen Traum hatten, meistens vergessen wir die schnell, weil meistens haben sie ja nicht so Bedeutung und wir geben nicht so Sinn. Und so ist unser Leben, wenn wir daran denken, dass es so schnell vorübergeht. Oder mit dem Gras vergleicht es Mose. Das Gras, das sieht auch schön aus, wenn es so grün ist, wenn es blüht, die Grasstängel da sind. Aber Mose war ja in der Wüste und wenn da dann die Sonne kommt, wenn es schon einmal ein bisschen Gras gibt und dann kommt die Sonne, dann ist das schnell vorbei und es vertrocknet einfach. Und so vergleicht er das menschliche Leben, so hinfällig sind wir Menschen. Ja, das ist jetzt wirklich eine pessimistische Sicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich euch nicht in den Staub drücke und euch den schönen Sonntag verderbe mit dieser Predigt. Und ich möchte schon darauf hinweisen, ja, es ist ein ernstes Wort, es ist eine Tatsache, die wir nicht ausblenden können, dass unser Körper halt nicht Tausende von Jahren hinhält. Aber was wir als Glaubende vor uns haben, müssen wir schon festhalten, dass unsere Sicht besser ist als die von Mose. Ja, unser Körper zerfällt, aber unsere Seele wird zu Gott zurückkehren. Und im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus für uns eine Stätte bereit hat, wo wir dann hingehen können. Und wir lesen, dass unser Körper auch einmal wieder auferstehen wird und wir die Ewigkeit mit Gott verbringen können. Also unsere Sicht ist dann doch noch weit besser als nur auf diese einige Jahre beschränkt, die wir hier vor uns haben. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das vor uns haben. Aber es ändert nichts daran, dass wir eben nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung haben. Und da kann schon die Frage aufkommen, ja, warum denn eigentlich? Warum können wir nicht einfach immer da bleiben? Wäre doch so schön, oder? Es gibt so viel Schönes im Leben. Mose hat darüber gebeten und er hat eine klare Sicht bekommen. Und ab Vers 7, da geht es um den Grund, warum ist eigentlich das Leben des Menschen beschränkt? Und er schreibt, denn wir vergehen durch deinen Zorn. Er bringt es in den Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Nun, das passt natürlich gut in die Situation von Mose. Ja, genau, das Volk hat Gott erzürnt, weil sie ihm nicht vertraut haben und nicht in das Land gehen wollten. Und darum mussten sie 40 Jahre in der Wüste bleiben, bis all diese betroffenen Leute gestorben sind. Es war der Grund vom Zorn Gottes, dass diese Menschen in der Wüste gestorben sind. Aber wir können das noch weiter zurückverfolgen. Und dann kommen wir zu Adam und Eva. Und Adam und Eva haben sich auch gegen Gott versündigt. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was sie waren und hatten. Und sie wollten nicht auf Gott hören, sie wollten auf den Feind Gottes hören und haben diese verbotene Frucht gegessen. Und dadurch haben sie Gott erzürnt und dadurch ist der Tod in die Menschheit gekommen. Also können auch wir sagen, es ist der Zorn Gottes als Ursache, dass das Leben des Menschen zeitlich begrenzt ist. Nun haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir von einem zornigen Gott sprechen. Wir haben doch einen gnädigen Gott und einen guten Gott. Und jetzt sagt Mose, dieser Gott ist zornig. Und ich glaube, dieses Problem ist, weil wir nur unseren menschlichen Zorn kennen. Nun, Zorn, wenn wir zornig werden, da wird eine unglaubliche Energie freigesetzt in uns. Aber meistens macht diese Energie nicht unbedingt das Richtige. Wir sagen dann Dinge, die wir besser nicht sagen würden, und wir haben dann Dinge gemacht, die wir anschließend bereuen. Das ist einfach, wie Jakobus gesagt hat, der Zorn des Menschen, der macht eben nicht das Richtige, der ist dann nicht gerecht. Aber bei Gott ist es eben nicht so. Das ist nicht einfach blinder Zorn und dann ist er wütend und reagiert und hinterher merkt er, dass das falsch war. Nein, Gott ist gerecht. Und Gottes Zorn ist etwas anderes. Gottes Zorn schafft die Gerechtigkeit. Also er macht wieder den Ausgleich und er gibt dann auch den Menschen das, was sie verdienen. Also es ist ein Gott, der uns liebt, der alle Menschen liebt. Und wenn nun Menschen unterdrückt werden, das wäre ja lieblos, wenn Gott einfach immer darüber sehen würde, dass da Unrecht geschieht. Darum ist es auch gerecht, wenn er im Leben des Menschen einen Schlussstrich zieht und dann abrechnet und eben wie Gerechtigkeit wieder schafft. Also das ist nicht einfach blinder Zorn, aber es ist Gottes Zorn, Gottes Reaktion auf das Böse des Menschen, dass der Mensch sterben muss. Wir lesen das ja auch in Vers 8. Du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt. Es ist eben nicht der blinde Zorn, der dann am Ende, also dem Menschen ein Ende setzt, sondern er sieht das Unrecht. Und wenn wir sehen, das Unrecht, das in dieser Erde geschieht, dann wird es uns klar, dass, wie wäre das, wenn all diese Leute, alle Verbrecher einfach immer weiterleben würden? Das würde ja immer schlimmer auf dieser Erde. Eigentlich ist es ja schon gnädig, dass Gott ein Ende setzt, damit wir uns nicht immer mehr Unrecht anhäufen. Aber auch wenn wir unser Leben anschauen, ja, in der Bibel wird uns gesagt, was recht ist. Und wenn wir schauen, wann wir immer nicht das gemacht haben, was richtig ist, und wenn wir noch schauen, wann immer wir nicht die Dinge getan haben, die eigentlich richtig wären, die wir tun sollten, dann gibt es auch bei uns eine Liste von Ungerechtigkeit, die Gott vor sich stellen kann und ihn durchaus berechtigen, irgendwann in unserem Leben einen Schlussstrich zu ziehen und dann mit uns abzurechnen. Ja, so ist es mit der Ungerechtigkeit des Menschen. Mose spricht dann auch noch von dem verborgenen Tun. Ja, wir stehen alle dazu, dass wir nicht fehlerfrei sind, und doch ist es im Menschen, dass wir uns irgendwie in ein gutes Licht stellen, aber vor Gott geht das eben nicht, weil Gott auch das Verborgene sieht. Gott sieht uns eben nicht nur heute Morgen, wenn wir hier zusammensitzen, sondern er sieht uns dann auch, wenn wir nach Hause kommen. Und er sieht sogar in das Verborgene, wenn wir ganz alleine sind. Er sieht sogar in unsere Gedanken. Und so ist alles vor ihm offenbar. Und so kann kein Mensch vor Gott bestehen, wie wir das schon in der Einleitung gehört haben. In Vers 9 lesen wir, unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir verbringen unsere Jahre wie einen Seufzer. Ein Seufzer, das ist ziemlich kurz. Versucht einmal lange zu seufzen, das geht gar nicht. Seufzen, das ist einfach kurz. Aber ein Seufzer, das hat auch etwas mit dem Schweren zu tun. Wir seufzen, wenn wir Kummer haben, wenn wir Sorgen vor uns stehen. Und unser Leben steht nicht nur vor dem, dass es kurz ist, sondern auch vor der Tatsache, dass es oft mit Seufzen verbunden ist, dass wir Kummer haben, dass wir Sorgen haben, die uns belasten. Das ist der Inhalt unseres Lebens. Und in Vers 10, da haben wir diese bekannte Stelle, wo Mose sagt, unsere Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Wahrscheinlich war das so das Alter, was man damals unter normalen Umständen erreichen konnte. Wobei, dass ich schon gesagt habe, dass es in der Wüstenwanderung eben dann kürzer war, müssen aber auch daran denken, dass es bei Mose auch länger war. Er war 120 Jahre alt, also es ist einfach eine Zeit, die wir haben, die ist nicht bei allen gleich. Und wahrscheinlich war es damals so 70, 80 Jahre, wo man damit rechnen konnte. Und jetzt schaut Mose noch weiter und was ist das? Was sind dann die 70, 80 Jahre, die wir haben? Der Stolz des Lebens. Was ist der Stolz unseres Lebens? Auf was sind wir stolz? Vielleicht auf das, was wir gearbeitet haben. Oder auf den Titel, den wir haben. Oder auf das, was wir uns irgendwie im Leben aufbauen konnten. Und Mose sagt dann, der Stolz, es ist Mühe und Nichtigkeit. Alles, was wir erreichen wollen, ist irgendwo mit Mühe verbunden. Das Leben ist ein Stück weit mühsam. Die Arbeit ist mühsam, es macht müde. Und vieles ist ständig wiederholend. Und das ist einfach das Leben. Und auch wenn wir uns etwas aufbauen, ist es Nichtigkeit, sagt Mose. Später hat der König Salomo das weiter ausgeführt. Und der hat ja große Unternehmungen gemacht. Er hat Paläste gebaut, er hat sein Land aufgebaut. Und irgendwann hat er sich überlegt, ja, wie geht es weiter, wenn ich nicht mehr da bin? Was werden meine Nachkommen damit tun? Vielleicht werden sie alles wieder einfach aufgeben und das Geld verprassen. Was bringt es dann, dass ich mich so abmühe? Das ist die Nichtigkeit in all unserem Tun, weil wir haben es dann nicht in der Hand, was später daraus werden wird. So ist also unser Leben nicht nur kurz, sondern es ist auch irgendwie so von einer Nichtigkeit, von einer Sinnlosigkeit betroffen. Und es eilt einfach so dahin. Und das ist jetzt so ein bisschen traurig eben, aber wichtig ist, wir müssen uns da nicht jetzt einfach in den Staub drücken lassen, sondern was wir machen können, ist etwas lernen daraus. Und das ist der Grund, warum Mose das aufgeschrieben hat. Nicht damit er uns einer auf den Deckel hauen kann, sondern damit wir etwas lernen daraus. Wir sollen lernen und darum geht es ab Vers 11. Nur sind wir Menschen manchmal schlechte Schüler. Und Mose schreibt, ja, wer erkennt die Stärke deines Zorns? Wer sieht die Dinge so, wie es der Furcht Gottes, der Ehrfurcht vor Gott entspricht? Nein, wir sehen uns immer in einem besseren Bild. Uns so hinzustellen, dass wir es nicht besser verdient haben, als dass dann unser Leben irgendwann zu Ende ist, fällt uns doch irgendwie schwer. Weil der Mensch, der will sich nicht so sehen, wie Gott ihn sieht. Wir haben so unser eigenes Bild von uns und das schützen wir. Aber das hilft uns ja nichts, weil die Realität bleibt Realität. Und Johannes hat im ersten Johannesbrief gesagt, er sagt, ich habe nie gesündigt, ich habe nicht den Tod verdient. Der lügt und der betrügt sich selbst. Also das bringt nichts, wir müssen uns dem irgendwie stellen. Und der andere Fehler, der vielleicht der Mensch auch macht, ist, dass er einfach nicht auf das Ende sieht. Also es gibt viele Menschen, die leben einfach, wie wenn sie die nächsten 1000 Jahre hier sein würden. Die sammeln sich alles an und die bauen alles auf. Und auch das hilft nicht. Wir müssen es so sehen, wie Gott es sieht, damit wir eben eine Lehre daraus ziehen können, aus der Vergänglichkeit des Menschen. Aber was ist dann die richtige Lehre? Also ich mache das auch nicht so, dass ich einfach die Tage abzähle. Wir lesen ja hier, lehre uns unsere Tage richtig zu zählen. Ich habe keine Zählliste, wo ich immer einen Strich mache und wieder ein Tag weniger, eine Woche weniger, jetzt ist wieder ein Monat von meinem Leben vergangen. Das mache ich auch nicht. Ich freue mich am Leben. Ich möchte noch weiterleben. Das Leben ist doch schön. Ich glaube, das wäre auch die falsche Lehre. Wie können wir dann lernen, unsere Tage richtig zu zählen? Ich glaube, es geht darum, dass wir in allem, was wir planen, in allem, was wir tun, dass wir einberechnen, dass wir eben nicht für immer da sind und so unsere Lehre ziehen und so unseren Tagen einen Sinn geben, auch mit Tätigkeiten, die Sinn ergeben über den Tod hinaus. Ich werde später noch darüber etwas sagen. Im Vers 13 lesen wir dann, kehre wieder her. Jetzt richtet Mose eine Bitte an Gott, dass Gott wieder gnädig ist, dass sich Gott seinem Volk wieder zuwendet. Ja, dass eben die Wüstenwanderung irgendwann ein Ende nimmt und sie in das schöne, verheißene Land gehen können. Und auch bei uns ist es wichtig, dass es einen Punkt gibt in unserem Leben, wo wir Gott bitten, dass er sich wieder uns gnädig zuwendet. Dass er uns gnädig ist, dass er uns vergibt, dass er uns annimmt, dass er uns aus dieser Not des vergänglichen Lebens herausnimmt und unserem Leben einen Sinn gibt. Gott möge wieder barmherzig zurückkehren. Und dann haben wir den Vers 14 und das finde ich ein wunderschönes Gebet. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Gott möge uns sättigen mit seiner Gnade, er soll uns Gnade geben. Mose wünschte sich, dass eben ein Morgen anbricht, an dem Gott sagt, so jetzt ist es soweit, jetzt dürft ihr in das Land ziehen, jetzt wird eure Hoffnung erfüllt. Und auch wir freuen uns auf einen Tag, an dem wir in die ewige Ruhe gehen, wo wir bei Jesus sein werden und sich all die Hoffnung, die wir in der Bibel haben, eben dann erfüllt. Aber ich glaube, es ist auch ein Gebet für unseren Alltag. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Ja, eigentlich hat das Gott schon getan. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, lesen wir, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Also er hat uns schon alles gegeben und zur Verfügung gestellt. Und so können wir diese Bitte für uns annehmen und es ist dann auch ein Stück an uns, dass wir uns am Morgen an Gottes Gnade sättigen, dass wir uns freuen an dem, was Gott uns alles geschenkt hat. Und vielleicht kennt ihr auch diese Morgen, wenn wir einen schlechten Tag haben, vielleicht ist ein Programm vor uns, das wir fast nicht bewältigen können, oder vielleicht sind es Sorgen, die uns schon am Morgen früh nicht mehr einschlafen lassen. Es gibt so diese Tage, und das sind gute Tage, wo wir diesen Vers auch als ein Gebet mitnehmen können. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Und wenn wir uns dann daran erinnern, was uns Gott alles gegeben hat, und wenn wir uns auch erinnern an die Gnade, die uns Gott ja jeden Tag gibt, dass er nicht alle Probleme aus dem Weg räumt, uns aber dann trotzdem hilft und Lösungen schenkt und Kraft schenkt und immer wieder auch Dinge schenkt, an denen wir uns freuen können. Dann können wir uns am Morgen sättigen an seiner Gnade. Und das ist ein gutes Frühstück, wenn wir uns an Gottes Gnade erinnern. Und dann können wir jubeln. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Unser Leben ist dann immer noch wie ein Seufzer. Es wird immer noch schwierige Tage geben, aber wir haben immer etwas zum Freuen. Und wir können immer eben auf Gott aufblicken. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht am Leben hängen bleiben, sondern immer wieder den Blick zu Gott erheben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden, dein Tun. Da ist eben die ganz persönliche Hilfe, die Gott jedem Menschen geben will, die er dem Mose und seinem Volk gegeben hat. Und das war ja das Besondere an diesem Volk. Gott hatte einen ganz besonderen Plan mit diesem Volk. Er wollte ihr Gott sein. Und ein Zweck davon war, dass alle anderen Völker sehen, dass dieses Volk einen Gott hat. Und zwar einen Gott, der nahe bei ihnen ist. Ein Gott, der hört, wenn sie zu ihm beten. Und ein Gott, der ihnen hilft. Er wollte die Hilfe, seine Hilfe an diesem Volk sichtbar machen. Und wie schön, Gott kann das auch in unserem Leben. Unsere Nachbarn, die sollen das sehen, wie gut, dass wir es haben. Wie Gott uns immer wieder hilft, auch wenn es einmal schwierig wird. Ja, Gott kann seine Werke an uns sichtbar werden lassen. Und da kommen wir schon zu dem letzten Vers. Und der letzte Vers, das ist ein Segen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Ja, das ist schon ein starker Wunsch, den wir hier in diesem Segen haben. Wenn wir uns daran erinnern, dass eben vieles in diesem Leben kurz und oft scheinbar sinnlos ist, dann kommt schon der Wunsch auf, dass Gott doch etwas gibt, das fest ist, uns ein Werk tun lässt, das eben dann bleibt, das irgendwie auch einen Bestand hat. Ich habe früher als Zimmermann gearbeitet und da haben wir an einem schönen Haus gebaut und der Chef ist dann gekommen. Der Chef war auch ein überzeugter Christ und dann hat er uns gesagt, ja, das ist schön, was ihr da baut, aber es wird alles einmal vergehen. Irgendwann wird alles verbrennen. Das war nicht sehr motivierend, für da schön weiterzubauen, wenn das sowieso alles ein Ende hat. Aber irgendwo hat er ja recht. Alles, was wir tun, das hat irgendwo ein Ende. Und darum suchen wir doch irgendetwas Sinnstiftendes, etwas Sinnvolles zu tun. Gott kann unserem Leben einen Sinn geben. Es gibt ein Werk, das für immer bleibt. Und das ist das, was Gott tut. Gott ist nämlich auch am Werk, er tut auch ein Werk auf dieser Erde. Er will Menschen freundlich begegnen, er will Menschen auf sich selbst aufmerksam machen und er will Menschen auf die Ewigkeit vorbereiten. Gott tut auch etwas und dazu braucht er Menschen. Und wie kann nun unser Werk fest werden? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott tut. Was ist Gottes Werk, was will er? Und wenn wir dann noch sehen, ja, was will jetzt Gott, dass ich tue? Was ist dann mein Werk, was ich zu Gottes Werk hinzutun kann? Dass ich eben auch in dem Werk von Gott etwas mitarbeiten kann. Wenn wir das erkennen und das tun, einfach die Aufgabe, die Gott uns jeden Tag gibt, tun, für Gott, dann ist es ein Teil von Gottes Werk, von dem, was Gott tun will. Und das besteht. Das wird bestehen, das hat dann eine Bedeutung bis in die Ewigkeit. Und dann ist das Leben gar nicht mehr so sinnlos. Dann macht es plötzlich Sinn. Und das kann auch bei den ganz alltäglichen Aufgaben sein. Vielleicht verstehen wir oft nicht, was jetzt Gottes Werk dahinten ist. Was will er jetzt damit tun? So, die Hausfrauen kennen das. Da kann man das Haus putzen und kurz später ist es auch wieder schmutzig. Und also viele arbeiten, oder? Und trotzdem müssen sie getan werden. Bevor wir abgereist sind, gestern, da habe ich noch unseren Hausplatz gereinigt. Und unser Hausplatz, also unser Eingang, das ist gleichzeitig auch noch die Bushaltestelle von unserem Dorf. Und da sammelt sich immer viel Kehricht und dann bläst wieder der Wind und dann sind wieder Blätter da. Eigentlich macht es nicht so viel Sinn, dort zu putzen, weil man sieht das meistens nicht so lange. Und dann ist wieder irgendwo Kehricht da oder Schmutz, es ist wieder schmutzig. Und trotzdem, ich bin da noch Hauswart in diesem Haus und so ist es meine Aufgabe von Zeit zu Zeit, dort sauber zu machen. Ja, jetzt kann ich mich hintersinnen und denken, was macht das für einen Sinn, da immer sauber zu machen, wenn trotzdem alles wieder schmutzig wird. Ja, aber wenn es doch meine Aufgabe ist. Und vielleicht will ja Gott auch, dass dieser Platz sauber ist oder dass die Leute sehen, dass ich Platz sauber mache. Oder ich weiß auch nicht, warum Gott mir diese Aufgabe gegeben hat. Ich muss es ja auch nicht wissen. Ich mache es einfach und ich mache es, weil es jetzt der Auftrag ist, der Gott mir gegeben hat. Und so vertraue ich, dass das auch irgendeinen Sinn macht, wenn da dieser Platz eben von Zeit zu Zeit wieder sauber wird. Und so ist es in unseren täglichen Aufgaben. Wenn wir das für Gott tun und wenn wir das verstehen, dass es ein Teil ist von Gottes Auftrag an uns, ein Teil von seinem Werk, dann wird das Werk unserer Hände fest. Es macht einen Sinn, auch über unsere Lebensdauer hinaus. Und das finde ich schon ein starker Trost. Ja, es ist so ein bisschen ein schwerer Psalm, den wir jetzt hier gelesen haben. Aber ich glaube wirklich, der wichtige Punkt ist dieser Aufblick zu Gott. Dieser Blick zu Gott, der unserem Leben Sinn gibt und unserem Leben Freude gibt. Und so kommen wir hier zum Abschluss. Wir haben einen tiefen Blick in die dunklen Seiten des Lebens geworfen. Aber dieser Psalm, der lässt uns eben nicht in dieser sinnraubenden Vergänglichkeit unseres Lebens stehen. Er richtet unseren Blick auf den Gott, der ewig ist, der schon da war, bevor er die Berge gemacht hat und der unsere Zuflucht ist, der uns ein Zuhause gibt und der uns seine Gnade geschenkt hat und wir uns jeden Tag einfach an seiner Gnade freuen können und uns betätigen können mit diesen Aufgaben, die er uns gegeben hat. Und das gibt unserem Leben Sinn. Und wenn wir diesen Blick bekommen, ja, dann können wir uns jubeln, auch wenn uns der Tag zum Seufzen bringt. Und wir haben Grund, uns zu freuen, sogar wenn es uns einmal zum Weinen ist. Und so möchte ich diese Predigt abschließen mit dem Segen, den wir hier im letzten Vers gelesen haben. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Amen.